Herzlich willkommen zum Musenkurs Podcast, dem Sprachrohr für kulturelle Bildung in München. Oder zumindest möchte ich das gern, dass es das ist. Mein Name ist Gregor Brunner und ich gehe der Frage auf den Grund, was ist eigentlich kulturelle Bildung und wie sieht sie in München aus? Und für diese Folge habe ich mir eine schon fast altehrwürdige Institution ins Haus geholt. Bei mir sitzt heute Rainer Wirth, der Leiter der offenen Werkstatt Haus der Eigenarbeit. Herzlich willkommen.
Ganz vielen Dank.
Vielleicht erstmal, was ist überhaupt eine offene Werkstatt?
Das Haus der Eigenarbeit ist ein ganz idyllisches Hinterhofgebäude in Haidhausen in der Wörthstraße, ganz nah am Ostbahnhof. Und darin sind 8 verschiedene Gewerke untergebracht, also professionell ausgestattete Werkstätten, in denen Laien an eigenen Projekten arbeiten können. Man kann da einfach reinkommen, ohne Voranmeldung, ohne Vereinsmitgliedschaft oder sonst noch irgendwas und bei uns mit eigenen Projekten loslegen.
Auch ohne Vorwissen?
Auch ohne Vorwissen. Wir haben nämlich zum Beispiel auch ein großes Kursprogramm, wo man sich Kenntnisse aneignen kann und sich fit machen kann für die Ideen, die man im Kopf hat. Und es kommen eine ganz breite Menge an Nutzern zu uns rein, welche, die tatsächlich ganz am Anfang stehen und ganz neugierig sind und ganz viel dazulernen wollen, aber auch welche, die schon lang im Hobbyhandwerk, sage ich mal, unterwegs sind. Es gibt auch immer wieder ein paar Profis, also gelernte Handwerker, die auch bei uns arbeiten wollen.
Und ja, welche Sparten des Handwerks bedient denn das Haus der Eigenarbeit?
Ja, die Gewerke habe ich ja schon erwähnt. Das sind Holz, Metall, Keramik, Schmuck, Papier, Buchbinden. Wir haben eine Tech-Werkstatt mit einer CNC-Fräse. Dazu kommt noch Polstern und Textil.
Es ist ja schon ein ziemlich stattliches Angebot. Wie kommt das zustande, dass so viele verschiedene Sparten und Handwerker sich zusammenfinden und so eine Werkstatt gründen, so ein Haus?
Da müssen wir tatsächlich zurückgehen bis zur Gründung des HAI. Uns gibt es seit 1987, auch seit 1987 im selben Gebäude. Und die Idee der Gründerväter und Gründermütter war eben, einen Raum für die Eigenarbeit zu schaffen in ganz vielen verschiedenen Facetten. Und Eigenarbeit definiert sich ein bisschen auch im Abkehr zur Erwerbsarbeit. Also jeder arbeitet mit eigenen Zielen, hat eigene Projekte im Kopf, arbeitet in seiner oder ihrer eigenen Geschwindigkeit, mit eigenen Qualitätsvorgaben. Manche wollen ganz perfekt, manche brauchen ganz schnell was. Und wenn es dann nur so aussieht, dann sind sie genauso zufrieden damit. So einen Raum wollten die Gründerväter schaffen. Und von Anfang an war die Idee im Raum, ganz viele verschiedene Gewerke unter einem Dach unterzubringen. Es gab ein paar, die es heutzutage nicht mehr gibt. Es wurde eine Zeit lang Papier marmoriert, das kann man im Moment leider nicht mehr. Es wurde mit Glas gearbeitet, das ist auch wieder ein bisschen eingeschlafen, aber diese 8 Gewerke, die sind unser harter Kern.
Und welches Klientel, welche Nutzer, welche Besucher haben Sie im Haus? Oder was ist der Anspruch dieser Nutzer eigentlich? Wollen die konkrete Fähigkeiten erlernen oder?
Die Bandbreite ist riesengroß. Mhm. Wir haben auf der einen Seite, ich würde mal sagen, eine riesengroße Milieustaffelung. Wir haben auf der einen Seite Ingenieure, wir haben auf der anderen Seite Menschen, die weniger wohlhabend sind. Wir haben auch Arbeitslose, auch Obdachlose bei uns im Haus. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, diese große Bandbreite zu ermöglichen. Auch in unserer Preisgestaltung wollen wir diese große Bandbreite ermöglichen von verschiedenen Menschen. Die machen ganz unterschiedliche, ganz kleine und große Projekte. Manche kommen rein, wollen ein Regalbrett abschneiden, sind nach 2 Minuten wieder weg. Die anderen, um gleich in der Holzwerkstatt zu bleiben mit den Beispielen, wollen ein ganzes Schlafzimmer ausschreinern, dann bestellen sie zu viel Holz und dann machen sie noch 2 Schränkchen zusätzlich und sind auf die Weise dann bestimmt ein halbes Jahr bei uns unterwegs in den Werkstätten. Also in jeder Richtung, die man sich vorstellen kann, ist die Bandbreite riesengroß.
Sehen Sie dann für diese Bandbreite auch bei sich einen Bildungsauftrag?
Wir haben einen Bildungsauftrag erstmal insofern, dass wir die Menschen abholen wollen, wo sie stehen. Jeder kann, wie gesagt, schnell oder langsam ganz hochqualitativ oder auch ganz schnell und wieder weg seine Projekte machen. Uns sind die willkommen, die mit wenigen Vorkenntnissen reinkommen, die schon sehr viel können, ganz genauso. Wir haben ein Programm, das beginnt mit Kindergeburtstagen für, ich sag mal, 5- bis 10-, 12-Jährige. Wir haben Kinderkurse auch im Kursprogramm, haben in den Werkstattnutzungen ganz viele junge Erwachsene natürlich, aber auch eine Menge Senioren, die bei uns unterwegs sind. Also man muss sich so vorstellen, dass wir wirklich in jeder Richtung eine ganz große Bandbreite bei uns im Haus willkommen heißen wollen.
Wie geht man dann damit um, dass man so viele verschiedene Leute hat? Also ich sag mal, wie gestaltet sich die Bildung Jugendlicher im Unterschied zu Senioren?
Ja, wir haben da natürlich ganz unterschiedliche Angebote. Für die Jugendliche, das ist noch mal ein ganz eigenes Thema, machen wir kreativ oder auch handwerklich orientierte Schulprojekte für Mittel- und Förderschulen hier in München, meistens Mittelstufe. Und da geht es zum einen tatsächlich um einen handwerklichen oder kreativen Ausdruck. Zum anderen geht es da aber dann auch ganz konkret um das Thema Berufsorientierung. Da wollen wir wirklich Neugierde und Lust auf das Handwerk machen, auf diese Weise. Und wenn Sie jetzt Senioren ansprechen, da kommen Leute bei uns rein, die eine Notwendigkeit haben. Wir hatten zum Beispiel mal einen Nutzer, der tatsächlich aus einer finanziellen Notwendigkeit raus begonnen hat, Möbel bei uns zu bauen für sich zu Hause. Wir haben aber dann echte und im besten Sinne Hobbyhandwerker bei uns, quer durch alle Altersstufen. Und wir machen ja auch Repair-Cafés. Und für die Repair-Cafés haben wir eine ganz tolle Riege an freiwilligen Helferinnen und Helfern, Reparateure sagen wir. Und da sind eine ganze Menge dabei, die im Ruhestand sind und im Ruhestand aktiv bleiben wollen und uns und die Besucher der Repair-Cafés dann mit ihrer Erfahrung und mit ihren Kenntnissen, ja, ich muss im Grunde sagen, beschenken.
Ein schöner Gedanke, auch dass man Leute nicht nur mit eben diesen Gegenständen, aber eben auch mit Fähigkeiten beschenkt und mit der Lust am Handwerk, hast du gesagt. Jetzt habe ich aufs Du gewechselt.
Total okay.
Der Aufnahme. Auf welches Handwerk hast du denn am meisten Lust?
Oh. Ich persönlich, mich haben im Grunde zwei Linien, die viel weiter zurückreichen in meiner Biografie, haben mich ins Heil gebracht. Auf der einen Seite schraube ich an Fahrrädern, seitdem ich über die Tischkante gucken kann, wirklich buchstäblich. Habe im Heil, noch bevor ich da in der Leitung begonnen habe natürlich, das Thema Fahrräder reparieren wieder mal aktiviert, gab es früher schon mal. Auf der anderen Seite habe ich selber im Heil für mich begonnen, mit Holz zu arbeiten. Und habe da eine unheimliche Freude dran entwickelt und das kommt aus einer sehr alten Geschichte raus. Ich mache nämlich Musik, spiele Gitarre, hatte noch im Gymnasium eigentlich den Plan, die Schule hinzuschmeißen und eine Instrumentenbauerlehre anzufangen. Hat nicht funktioniert, aber die Lust am Holz ist geblieben und ich habe so das heimliche Ziel für mich, irgendwann nur noch in selber geschreinerten Möbeln zu wohnen. Da ist es noch ein ganzes Stück hin.
Holz ist einfach ein wahnsinnig angenehmer Werkstoff. Mir ist das auch so ein bisschen mitgegeben worden, weil mein Vater ist Holzbildhauer. Also einerseits
ganz toll, ne?
Ursprünglich gelernter Maurer, hat dann umgeschult auf Holzbildhauer, hat im Bayerischen Wald gelernt. Mhm. Und ich möchte meinen, dass mir das so einen gewissen Respekt vom Handwerk auch mitgegeben hat. Wie siehst du das in München? Gibt es da viele Leute, die Respekt vor Handwerk haben? Oder ist es so mehr außerhalb des Bewusstseins, da kommen Leute in die Wohnung und richten irgendwas, oder wird es auch wertgeschätzt?
Ich habe da ein paar Beobachtungen dazu. Auf der einen Seite verschwindet das Handwerk, ich sag's mal so, aus dem Stadtbild. Es gab noch vor 20 Jahren, schätze ich mal, eine ganze Reihe an kleinen Hinterhofwerkstätten, wo gelernte Handwerker gearbeitet haben. Es gab in Lehl kleine Schreinereien, 3-Mann-Betriebe. Die sind alle ausgestorben mittlerweile. Deswegen rückt das Handwerk in die Ferne. Das, was früher handwerkliche Produkte waren, sind mittlerweile Konsumprodukte, die aus großen Möbelhäusern rausgetragen werden. Dann werden sie konsumiert, dann werden sie eine Zeit lang genutzt und dann werden sie durch was Neues ersetzt. Wir sind da durchaus eine Gegenbewegung dazu. Wir wollen Respekt vor dem Handwerk schaffen, Respekt zum Beispiel davor, wie lange es dauert, einen Polstersessel zu polstern. Ich kann mich erinnern, meine Eltern haben mal was zum Polstern gegeben, waren entsetzt über den Kostenvoranschlag, den sie von dem Handwerker bekommen haben. Mittlerweile weiß ich ganz genau, dass sowas einfach ewig dauert, viel Fachkenntnis braucht und die Rechnung, die am Schluss dabei rauskommt, die ist einfach mehr als gerechtfertigt. Auf der anderen Seite schwindet aber vor einem Nachhaltigkeitsaspekt, schwindet das Bewusstsein. Da kann man auch im Hai was lernen drüber. Wenn man ein Brett beim Holzhändler kauft, roh aus dem Sägewerk, wie viel man dann rechts und links wegschneidet, weghobelt und wie wenig dann eigentlich im fertigen Möbelstück übrig bleibt. Also ein Respekt davor, wie wenig von dem gewachsenen Baum man eigentlich in dem handwerklichen Produkt wiederfindet. Das gibt einem dann auch nochmal einen eigenen Respekt vor dem Handwerk und davor, dass man da eigentlich was Langlebiges vor sich stehen hat oder in unserem Fall was Langlebiges geschaffen hat, das man auch einfach lange nutzen sollte.
Bei dem letzten Teil ist mir jetzt ein Bild in den Sinn gekommen, Looney Tunes, Bugs Bunny oder so, sägt einen Baum ab und packt das Ganze in einen Spitzer und spitzt zum Bleistift runter. Also ich kann mir vorstellen, dass das beim Regal ähnlich ausschaut. Ich meine, ich weiß ja, wir haben selbst viel Holz zu Hause lagern und wir geben auch manchmal was zum Schreiner und es kommt dann in so kleiner Form immer wieder und was da an Material tatsächlich verloren geht, das ist schon echt erstaunlich. Und dann, wenn man dieses Hintergrundwissen hat und auch sieht, wie lange Leute dran arbeiten, dann kann ich da nur zustimmen, dass die Preise für sowas echt gerechtfertigt sind. Mein Vater, der rechnet den Leuten dann immer vor seinen Stundenlohn, dann kommt es irgendwo bei 8 Euro die Stunde raus pro Figur, wo er dann, keine Ahnung, 20 Stunden dran sitzt und dann eben 160 Euro dafür verlangt oder so. Und es ist eigentlich schade, dass die Leute dann diesen Preis kaum respektieren, oftmals. Und ja, ich glaube, wenn sie es dann selber machen im Hai, verändert sich da das Verhältnis dann zum eigenen Produkt.
Das hat verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite entsteht dann tatsächlich genau dieses Bewusstsein. Oh, das dauert lang, man braucht viel Material für sowas, viel aus einem nachhaltigen oder ökologischen Standpunkt heraus, viel wertvolles Material. Auf der anderen Seite großen Respekt vor dem handwerklichen Können. Es sind lauter Laien, die bei uns arbeiten, werden aber in den Kursen und in den Fachberatungen, die wir machen, von lauter handwerklichen Profis angeleitet. Da entsteht ein großer Respekt vor diesem Können. Das zweite wichtige Stichwort an der Stelle ist dann das Verhältnis zum eigenen Produkt, weil die Menschen dann am Ende was in der Hand haben, was sie mit eigenen Händen geschaffen haben. Und da komme ich dann tatsächlich wieder auf den Begriff der kulturellen Bildung zurück. Die Menschen sind oft ganz erstaunt darüber, was sie jetzt selber gekonnt haben. Wozu sie, das ist ein ganz sperriger Begriff, ein soziologischer Begriff, wozu sie sich ermächtigen konnten, was selber zu machen. Ich sage immer, wenn Leute reinkommen zum ersten Mal in unser Haus, ein klein bisschen schüchtern sind, wie das hier so abläuft, ob sie sich hier einfinden, ob sie wirklich eine handwerkliche Begabung haben, genau diese Frage kommt dann ganz oft, dann sage ich dann immer gern, dass in meinen Augen die allerwenigsten Menschen unmusikalisch sind und die allerwenigsten Menschen handwerklich unbegabt sind. Und wenn sie reinkommen und sich wirklich reinfallen lassen können und sich ausprobieren wollen, dann merken die allermeisten, dass sie da auch wirklich was gemacht kriegen, sage ich, dass sie mit ihren eigenen Händen wirklich ein tolles Produkt schaffen können. Und wir merken dann ganz oft, ich habe diese Bandbreite erwähnt, der verschiedenen Produkte, die bei uns rausgehen, dass auch die, die kein ganz perfektes Ding geschaffen haben, die sind trotzdem hochbegeistert, was sie selber gekonnt haben. Also auch wenn der Hocker, den sie gemacht haben, nachher wackelt, sind sie trotzdem begeistert, dass das ihr Hocker ist.
Und vielleicht von dem Verhältnis her, wo die Leute reinkommen und sagen, sie können überhaupt nichts und dann am Ende aber mit einem Produkt rausgehen, wo sie von sich selber sagen, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was war da ein Projekt, das dich am meisten beeindruckt hat?
Erstes Beispiel, es gab neulich, das war wirklich so eine Zufallsgeschichte, die sind wirklich ohne Plan bei uns reingekommen, eine Mutter mit ihrer, glaube ich, 8-jährigen Tochter. Und die haben sich das Haus angeguckt und dann hatte die Tochter sofort Lust, jetzt sofort was zu machen. Und dann hat die, hieß Emma, dann hat die Emma von einem Kollegen von uns ein Sperrholzbrett bekommen und hat mit einer Laubsäge ihren Namen ausgesägt, 4 Buchstaben ausgesägt. Und das war so der erste Moment, wo sie ohne jede Berührungsängste ist sie einfach an das Material und an dieses Werkzeug rangegangen und hat sich, ich sag's mal ganz gespreizt, dieses Material untertan gemacht und hat alle 4 Buchstaben ganz unterschiedlich gestaltet und war dann total begeistert, wie es uns ganz oft passiert, war total begeistert, dass sie das selber konnte. Und die kommen jetzt ganz regelmäßig, die beiden, und sind in ganz unterschiedlichen Werkstätten unterwegs. Und ich würde jetzt aber eigentlich gar nicht gern Beispiele rauspicken von fertigen Produkten, weil wir, was manchmal viel wertvoller ist als das fertige Produkt, wir Menschen haben, die sich auf diesen Weg machen, die sagen dann auch ganz wörtlich, die sind dabei, einen Stuhl zu polstern, der Weg des Polsterns ist das Ziel und nicht das fertige Produkt. Der Weg, diesen Stuhl immer weiter mit Polstermaterialien und dann mit einem Oberstoff oder mit einem Leder einzukleiden, der Weg des langsam Weiterarbeitens oder auch manchmal ein bisschen schneller, des Angeleitetwerdens, Fähigkeiten dazugewinnen über das Angeleitetwerden. Neulich gab es einen Schmuckkurs, wo eine ganz komplexe Geschichte gelehrt wurde, und zwar Steine zu fassen in Schmuckstücken. Das ist dann für einen Goldschmied auch tatsächlich eine Zusatzqualifikation, eine Zusatzausbildung. Da haben wir jetzt einen ganz tollen neuen Fachberater, der aus Spanien stammt, der zu dem Thema Kurse macht. Und da haben mir Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kurs genau dasselbe gesagt. Sie sind jetzt nicht hier, weil sie ein konkretes Projekt im Auge haben, weil sie ein Schmuckstück herstellen wollen, sondern weil sie diese Fähigkeit erwerben wollen. Und dann gucken Sie mal, was in Ihrem Kopf passiert, wenn Sie diese Fähigkeit haben, was Ihnen dann eigentlich für Projekte einfallen, was Ihre Kreativität Ihnen dann eingibt. Und das finde ich dann manchmal fast noch spannender, als wenn dieser Weg oder diese Reise dann zu Ende ist und die Leute mit dem fertigen Produkt aus unserem Haus rausgehen.
Das ist ja fast eine Beschreibung, wie ich sie bei Veranstaltungen immer über Musenkurs gebe, dass man die eigene Kreativität beflügelt. Durch eben das Beibringen solcher Techniken, finde ich toll.
Ja. Und dann fällt mir noch ein, wir haben eine ganze Menge Stammnutzerinnen und Nutzer, die nicht nur in einer Werkstatt unterwegs sind. Wir haben eine Nutzerin, die war schon beim Schreinern, beim Holzrestaurieren. Die hat mit Leder gearbeitet. Also im Textil kann man ja auch Leder nähen mit einer von unseren großen Nähmaschinen. Die war im Schmuck unterwegs, die hat gepolstert, und ich glaube, da bin ich noch gar nicht zu Ende mit der Liste. Und das Interessante daran ist, sie hat einen ganz theoretischen Beruf und hungert richtig nach diesem praktischen Ausgleich zu ihrem theoretischen Beruf. Danach wirklich das Material in der Hand zu haben, das Material zu bearbeiten. Und dass wir das in so vielen verschiedenen Facetten anbieten können, mit diesen vielen verschiedenen Werkstätten und Gewerken, die wir haben, das ist, glaube ich, eine ganz eigene Qualität unseres Hauses.
Du hattest vorher gemeint, ihr habt einen spanischen Referenten auch. Also darf ich annehmen, dass das HAI auch international unterwegs ist? Jetzt nicht nur von den Referenten her, sondern vielleicht auch von den Techniken, die vermittelt werden? Oder ist es alles nur gute deutsche Handwerkskultur?
Wir sind offen in alle Richtungen. Zum einen, wir sind, jetzt gehe ich vom Kleinen zum Großen, wir sind ganz fest in unserem Viertel verankert. Also wir sind im Grunde erstmal auch eine Haidhauser Institution. Wir fühlen uns auch als ein Bürgerhaus für Haidhausen. Es gibt Menschen, die gehen bei uns ein und aus, die gehen überhaupt nicht in die Werkstätten, sondern die kommen zum Kaffee trinken oder weil sie bei einem Spieletreff oder einem französischen Sprachtreff, solche Dinge machen wir auch, einen Abend verbringen. Wir haben sehr viele Handwerksnutzer, die auch wirklich direkt aus dem Viertel kommen und mit kurzem Weg zu uns reingehen. Wir haben aber auch Nutzer, die von weiter her sind. Wir haben eine Emile-Künstlerin, die aus Tirol stammt, die bei uns Kurse gibt. Wir haben, wie gesagt, den Javier, der aus Spanien kommt, jetzt als Goldschmied-Schmuck-Fachberater, Kursleiter bei uns unterwegs ist. Wir haben keine, ich würde jetzt mal sagen, exotische Angebote. Aber wir haben dieses ganz breite Spektrum. Und wo wir noch drauf schielen, wir haben natürlich nicht nur unser gegenwärtiges Angebot, sondern wir haben auch Überlegungen, was unsere Zukunft angeht und haben da tatsächlich eine Vision. Und die bedeutet für uns, dass wir diese Möglichkeit des selber machen Könnens und vor allem auch des reparieren Könnens, die wollen wir in einer urbanen Umgebung wie in München nicht nur für ein Viertel wie in Haidhausen anbieten, sondern die wollen wir für eine ganze Stadt anbieten. Wir denken darüber nach, wie es denn wäre, wenn wir mehrere kleine Standorte über die Stadt hinweg verteilt hätten, in anderen Stadtvierteln, vielleicht auch hier in Neuhausen. Wir denken darüber nach, wie es denn aussehen würde, wenn man diese Möglichkeiten zum Selbermachen und zum Reparieren tatsächlich auffassen könnte als ein Teil der kommunalen Grundversorgung, genau wie öffentlicher Nahverkehr. Und für die Finanzierung unseres Hauses ist es ganz enorm wichtig, dass wir seit Beginn des Jahres 2019 viel stärker, als es bisher der Fall war, vom Kulturreferat gefördert und unterstützt werden. Das ist auf der einen Seite ein ganz großartiger Ritterschlag für unser Angebot in Sachen kulturelle Bildung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Auftrag, dieses Konzept weiterzudenken. Und es ist eine der möglichen Richtungen, dass wir unser Konzept tatsächlich über die Kommune hinweg weiter verbreiten.
Das fügt sich eigentlich schon sehr gut an eine weitere Frage, die ich stellen wollte, und zwar, ob es Austausch mit anderen offenen Werkstätten gibt.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind ja für diese Szene die eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste Gründung, sind immer noch ein Leuchtturm, sage ich mal, ein Identifikationsprojekt. Ich kriege ganz viele Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet. Hallo, ich bin die sowieso, ruf dich aus sowieso an und ich möchte auch sowas wie das Hai gründen. Wie geht denn das? Es gibt einen Dachverband, das ist der Verbund offener Werkstätten. In dem sind mittlerweile deutlich mehr als 250 solche Initiativen organisiert. Die sind tatsächlich über das ganze Bundesgebiet verstreut. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet. Wir haben den Fokus aufs traditionelle Handwerk. Es gibt ganz viele Makerspaces, die einen Fokus auf das Digitale haben, die mit 3D-Druckern, mit CNC-Fräsen und so weiter und so fort arbeiten. Aber ungeachtet dieser Unterschiede gibt es innerhalb des Verbunds offener Werkstätten einen ganz tollen Austausch, den unbedingten Willen, Know-how weiterzugeben. Und deswegen bin ich auch immer ganz froh, wenn Menschen, die solche Gründungsgedanken haben, zu uns ins Haus kommen, ich ihnen das Haus zeigen kann und ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie so etwas wie das Hai funktionieren kann.
Gibt es in München andere Häuser wie das Hai?
In München gibt es eine ganze Menge Makerspaces. Es gibt das FabLab, das ist ein ganz wichtiger Name. Es gibt im Werksviertel die Werkbox, das sind alte Kollegen von uns, die uns auch ganz nahe sind, ganz viele Verflechtungen. Und es gibt zum Beispiel auch hier in der Schulstraße gibt es ein bisschen eine kleinere Einrichtung, die aber zum Beispiel ein ganz tolles Kinderprogramm hat.
Ich glaube, es gibt auch sehr viele Repair-Cafés mittlerweile in der Stadt.
Ja, die werden organisiert von ganz unterschiedlichen Einrichtungen mittlerweile. Es gibt sogar Schulen mittlerweile, in denen Reparieren fast schon zum Schulfach geworden ist. Da gibt es ganz toll viele freiwillige Ehrenamtler, die sich da engagieren. Wir waren mit die Ersten, wenn nicht sogar die Ersten in München, die 2012, 2013 den Gedanken nach München zu holen versucht haben. Wir haben nach wie vor Repair-Cafés bei uns im Haus, aber mittlerweile, glaube ich, fast jedes Wochenende mehrere in München. Es gibt eine Plattform, die heißt reparaturinitiativen.de. Da wird auch ein Kalender geführt. Da kann man gucken, was denn in den nächsten Tagen in München so los ist.
Dass man dann Altes zu neuem Glanz erstrahlen lassen kann.
Und ich muss noch mit einflechten, repariert wird im Hai, seitdem es das Hai gibt. Noch lang bevor das Wort Repair Café überhaupt erfunden wurde, wenn ich jetzt zum Beispiel an Restaurierkurse denke, wenn ich an das Thema Polstern denke, da geht es fast ausschließlich darum, alte Möbel anzubringen, die kommen von eBay oder kommen vom Flohmarkt, sehen ganz fürchterlich aus, erstrahlen dann nach viel mühevoller Arbeit in neuem Glanz. Es werden Fahrräder repariert. Es wird überhaupt der Gedanke hochgehalten, dass ein gutes Produkt reparaturfähig sein muss und dass dieser Grundgedanke einen eigentlich schon beim Konsum leiten sollte. Welches Produkt, das ich jetzt aus dem Laden raustrage, lässt sich noch reparieren? Welches Produkt hat zum Beispiel Spezialschrauben, die man als Laie mit heimischen Mitteln überhaupt nicht mehr aufschrauben kann?
Da geht es einerseits wieder um Wissen vermitteln und andererseits führt mich das zu einer anderen Frage, Wissen bewahren. Ich habe gesehen, es gibt als eine Sparte Enkaustik im Hai und das ist ja wohl eine sehr alte Form der Kunst des bildnerischen Gestaltens, die erst in den letzten ein, zwei Jahrhunderten oder so wieder eine Renaissance erlebt hat, ist es auch Auftrag des Hai, solche alten Handwerkskünste zu bewahren und neu zu vermitteln?
Ich könnte ganz knapp antworten, ja. Und die Enkaustik, da haben wir eine ganz tolle Kollegin, die da Kurse dafür anbietet, ist das eine gute Beispiel. Das Restaurieren ist ein anderes gutes Beispiel. Also Enkaustik, ich unterbreche mich nochmal. Ganz platt gesagt, es ist natürlich ein bisschen komplizierter. Malen mit heißem Wachs, zum Beispiel auf textile Oberflächen, gibt ganz wunderbare Sachen, lässt sich auch mit anderen Techniken ganz, ganz spannend kombinieren. Und diese alte Handwerkstechnik ist tatsächlich für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir darin auch einen Kulturauftrag im engsten Sinn verstehen, nämlich alte Handwerkstechniken, die woanders im Aussterben begriffen sind, zu bewahren und weiterzugeben. Wir haben eine Diplom-Restauratorin, bei der man zum Beispiel Schellack-Polituren lernen kann. Das ist eine Holzoberfläche, die kein Mensch mehr bei einem Schreiner beauftragt, weil sich es niemand mehr leisten kann. Aber bei uns kann man einen Kurs belegen und es selber noch lernen. Das ist eine unheimlich meditative Technik, dauert ewig, weil man ganz dünne Schichten auftragen muss. Aber das Ergebnis, das man von Barockmöbeln kennt oder das man von Streichinstrumenten kennt, das ist überragend schön und wird nach wie vor von keiner anderen Holzoberfläche, lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, erreicht. Aber unter dem Aspekt eines, ich würde mal sagen, eines weiten Kulturbegriffs gehört genau das, dass wir Kulturtechniken bewahren wollen, gehört mitten rein in das Hai als ein Kulturhaus.
Gibt es da noch andere Kulturtechniken, die in Planung sind, dass man die wieder auferstehen lässt oder um die man das Angebot erweitern möchte?
Im Moment will ich ein Thema wiederbeleben, das es auch schon mal gab, was nicht so ganz im Kernbereich unseres Handwerklichen ist, und zwar das Thema Fotografie. Da habe ich, ich greife ein bisschen vor, ich habe einen Fotografen aufgetan, der jahrelang hier in München im Journalismus unterwegs war, der auch großen Spaß am Weitergeben hat. Und da wird es natürlich nicht nur beim Digitalen bleiben. Andere Handwerkstechniken versuche ich, zwei oder drei Sachen auch wieder mit reinzunehmen. Ich habe gerade vorhin erwähnt, dass ich selber das Thema Fahrradreparaturen wiederbelebt habe fürs Hai. Ich träume von Kursen, die dann wirklich ambitioniert sein werden, zum einen Laufräder selber zu bauen, also aus Speichen einer Narbe und einer losen Felge selber sich ein Fahrradlaufrad zu bauen, oder gar das Thema Rahmenbau, also aus Rohren einen Rahmen selber zu fügen.
Ihr habt auch Metaller im Hai, die das vermitteln könnten, oder?
Wir haben Metaller im Hai. Wir haben einen Kollegen, jetzt sind wir wieder beim Internationalen, der macht nämlich gerade, der ist in Nordengland gebürtig, ist dort gerade auch wieder als Philosoph und Politologe tätig, aber wir wechseln E-Mails und er hat Sehnsucht nach dem Hai. Der hat sich selber mit dem Thema Hochrad beschäftigt, also das Fahrrad auf dem technischen Stand von 1870 ungefähr, sage ich mal. Und der wäre da wahrscheinlich Feuer und Flamme, wenn wir das Thema Rahmenbau beleben würden. Also wir haben schon ein paar Themen in der Schublade, die wir, mit denen wir noch an den Start gehen möchten. Und ich sage dazu, wir haben eben eine große Anzahl von ganz tollen Fachberater- und Kursleiterkolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt gerade unser Team in der Papierwerkstatt auch vor Augen. Da kann man auch ganz altmodische Dinge lernen, wie zum Beispiel Stichwort Buchbinden ohne Leim. Es gibt Bindemethoden, die heißen zum Beispiel koptische Bindungen, eigentlich ausgestorben, aber bei uns immer noch im Programm.
Mich freut sowas, ja, solche alten Handwerks- und Kulturtechniken zu sehen. Auch mit unserer letzten Folge, wo ich das Erzählen ein bisschen beleuchtet habe. Was ja auch eine Kulturform ist, die so ein bisschen in Vergessenheit oder Verruf geraten ist, vielleicht. Von dem her, wie gesagt, also es freut mich sehr, sowas dann zu sehen. Aber neben Handwerk, du hast es vorher schon erwähnt, es gibt französische Sprachtreffs und es gibt Philosophieren im Hai. Da möchte ich jetzt sagen, mein Vater, wie gesagt Holzbildhauer, schreibt sich auf die Fahnen Handwerk statt Mundwerk. Und wie seht ihr im Hai das?
Bedeutet das Schweigen und Machen anstatt Reden?
Eher, dass man eine gute Arbeit abliefert, anstatt seine Arbeit in den höchsten Tönen zu loben. Und ich sag mal, hinter der Fassade bricht dann eigentlich schon alles zusammen.
Verstehe. Das trifft aufs Hai nicht ganz so richtig zu. Auf der einen Seite natürlich, weil lauter Laien arbeiten und die allermeisten natürlich sehr genau sehen, wie ihre Fähigkeiten sind, wo ihre Fähigkeiten natürlich auch enden. Auf der anderen Seite ist aber das Hai ein unheimlich sozialer Ort. Also ein Ort, wo auch beim Tun unheimlich viel miteinander gesprochen wird. Und das ist für mich eine ganz große Qualität des Hauses, weil nicht jeder für sich selber an seiner Werkbank steht, sondern weil jeder neugierig ist, was der andere macht, mal eine dritte Hand leiht, sich mal selber helfen lässt, eine Frage stellt, wenn er nicht mehr weiter weiß. Das kann man in allen Werkstätten unheimlich schön sehen, am schönsten wahrscheinlich in der Schmuckwerkstatt und auch im Papier. Da gibt es nämlich im Papier einen großen quadratischen Werktisch, um den alle rumstehen, also einander zugewandt. Und das ist dann wirklich ein Ort der sozialen Begegnung, auch ein Ort des sich kennenlernens, da werden auch Freundschaften geschlossen. Also man arbeitet nicht schweigend vor sich hin und liefert ein Ergebnis ab, sondern, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, es kann auch der Weg das Ziel sein und es ist ganz oft auch das soziale Miteinander das Ziel.
Und wie fügt sich da das Philosophieren ein?
Ja, philosophiert wird in diesem Kreis über die großen Grundfragen. Und eine der großen Grundfragen ist natürlich auch, ich sag's mal so, der Mensch als arbeitendes Subjekt, auch das Thema Arbeit an sich, kommt davor. Und da sind wir natürlich schon wieder ganz nah am Haus der Eigenarbeit, an den Werkstätten und an den Grundgedanken, die die Gründer bewegt haben, wie ich zu beschreiben versucht habe. Die Eigenarbeit als eine Alternative zur Erwerbsarbeit und vor allem eine eigenbestimmte Alternative zur Erwerbsarbeit darzustellen. Und in dem Sinne sind wir also nicht nur ein Haus, wo Handwerk lebt, ein Haus, wo die politische Dimension des Arbeitens eine Rolle spielt, sondern eben dann auch ein Haus, wo, wenn man sehr genau hinschaut, auch diese philosophische Dimension eine Rolle spielt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich würde es hier jetzt abschneiden wollen. Vielleicht noch zwei kurze Fragen. Was für Projekte stehen für dich als nächstes an und welche fürs Hai als Ganzes?
In dieser Reihenfolge?
Ja.
Okay, dann fasse ich mich für mich selber
ganz kurz. Oder gern auch andersrum oder parallel, je nachdem.
Ich selber bin im Oktober wieder hierher nach München umgezogen. Die Wohnung ist noch nicht ganz fertig. Ich brauche noch ein paar Möbelstücke. Da habe ich ganz genaue Vorstellungen. Das wären also echte Hai-Projekte insofern, als ich mir sie selber auf den Leib schreinern darf. Für das Hai gibt es natürlich die Projekte, ein Haus in die Zukunft zu führen, das seine, wie wir aus den letzten 30 Jahren wissen, seine Berechtigung hat, seine ganz treuen Nutzerinnen und Nutzer hat. Wir merken, dass wir neuen gesellschaftlichen Strömungen begegnen müssen, dass wir die mitnehmen müssen. Wir merken zum Beispiel, dass das Thema Reparieren, Repair-Cafés hatten wir, dass das Thema Reparieren mittlerweile in ein viel breiteres allgemeines Bewusstsein eingedrungen ist, als wir das bisher hatten. Wir gucken natürlich immer, was es für neue Trends gibt, worauf die Leute neugierig sind. Die Keramik zum Beispiel boomt bei uns unheimlich im Moment. Und ich muss gestehen, dass ich in den Lifestyle-Blogs im Netz nicht so sehr unterwegs bin, aber ich höre immer wieder, dass dort die Keramik und das Töpfern im Moment der letzte Schrei ist. Unsere Keramikwerkstatt ist winzig. Ich träume davon, diesen Raum zu vergrößern, um mehr Menschen die Möglichkeit dazu zu geben. Und wir haben eben diese große Frage, wo wird es mit dem Hai für München hingehen? Wie können wir die Ideale und die Möglichkeiten, die Ideale, die wir haben und die Möglichkeiten, die wir schaffen wollen, wie können wir die noch mehr Menschen anbieten? Und ich greife noch ein kleines Beispiel raus. Wir haben hier einen ganz kleinen Werkzeugverleih mit Bohrmaschinen, großen Bohrmaschinen und sehr großen Bohrmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und so weiter. Und wir merken auch, dass das Thema Leihen statt Besitzen ein immer wichtigeres Thema wird. In Metropolen wie Berlin und London wird das Thema schon viel größer gespielt. Da gibt es, wie es in London dann heißt, Libraries of Things, wo man sich auch noch ganz andere Sachen ausleihen kann als Werkzeug. Da geht es dann um Mobilität, um Lastenfahrräder, um Sportgeräte, um Haushaltsgeräte und so weiter und so fort. Und auch das ist ein zutiefst urbanes Phänomen. Niemand hat mehr zu Hause genug Platz, um diese ganzen Sachen für sich selber zu lagern. Es ist ökologisch und nachhaltig viel sinnvoller, diese ganzen Dinge zu vergemeinschaften, sage ich jetzt mal, sie für die Gemeinschaft vorrätig zu halten an einem Ort wie dem Hai. Und auch da wollen wir zukünftig ein viel größeres Angebot machen, als wir es jetzt im Moment können.
Dann wünsche ich dabei auf alle Fälle wahnsinnig viel Glück. Ich finde, es ist ein tolles Projekt und
ganz vielen Dank.
Freut mich, dass ihr auch Erfolg damit habt.
Ich sag ganz,
so viel konnte ich zumindest jetzt raushören.
Ich sage ganz vielen Dank für die Einladung. Ich sage ein ganz herzliches Willkommen zu allen, die den Weg ins Hai finden möchten. Und vielen Dank.
Sag doch vielleicht nochmal kurz, wo man das Hai findet. In München und auch vielleicht online?
Das Hai findet man in München in der Wörthstraße 42 im Rückgebäude. Die nächsten öffentlichen Stationen sind natürlich der Ostbahnhof, auf der Stammstrecke und U5. Und im Netz findet man uns unter der hai-münchen.de.
Und natürlich auch beim Stöbern auf www.musenkurs-münchen.de. Und ja, dann bedanke ich mich wirklich sehr herzlich für das Gespräch und verabschiede mich. Fragen, Anmerkungen, Kommentare bitte an musenkurs@münchen.de. Und als kleiner Ausblick für die nächste Folge, es soll um Netzwerke der kulturellen Bildung gehen. Es ist etwas abstrakteres Thema und wir werden wahrscheinlich keine nebulösen Untergrundorganisationen, Illuminati aufdecken, Verschwörungen entlarven, aber ich hoffe, dass es trotzdem interessant wird und sage bis dahin, Servus, pfiat euch und Wiederschauen.
Servus.
Der Musenkuss-Podcast wurde präsentiert durch die Landeshauptstadt München. Konzipiert, moderiert und produziert wurde er von Gregor Brunner. Mit freundlicher Unterstützung des Medienzentrums München und der Dein Live-Redaktion. Der Musenkuss-Podcast ist ein Projekt, entstanden im Zuge des Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur 2018-2019.